liebe Leute da draußen, wundert euch bitte nicht, wenn der Kollege Oliver Müller aus einer Dunkelkammer überträgt. Ja, er hat alles versucht. Er hat einen niegelnagelneuen Laptop genutzt. Dann hat er wieder seinen alten angeschmissen. Und ja, so ist das. Ja, aus der Westfalen-Schenke in der Vorwoche mit ein paar tausend Euro teuren Kameras in die Dunkelkammer von Oliver Müller. Und bei mir ist es jetzt auch nicht viel besser. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Tja, aber weißt du, man kann ja die modernste Technik haben und die funktioniert trotzdem nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass die ersten Autos, die ich gefahren bin, dass das einfach noch Autos waren. Ja, das wird ja bei dir auch so gewesen sein. Mittlerweile sind das fahrende Computer und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll.
Geht mir genauso. Kann auch mein Schrauber nicht mehr so richtig reparieren, die ganz neuen Wagen. Und deshalb fahre ich auch relativ alte Autos und wie man sieht, irgendwie scheine ich ein bisschen old fashioned zu sein. Mit dem alten Laptop funktioniert's, mit dem neuen habe ich Probleme, er mit mir oder er grundsätzlich, wie auch immer. Ich hoffe, ich komme einigermaßen optisch auch gut rüber.
Ja, ist kein Problem. Sonst werde ich einfach deine Seite des Videos ausblenden und ein Standbild drüberlegen. Ja, ist gar kein Problem.
Von mir aus.
Aber Spaß beiseite. Es ist ja nicht so schlimm. Entscheidend ist, was wir besprechen. Und wir haben heute einiges zu besprechen in der schwarz-gelben Runde. Und apropos, falls ihr wollt und denkt, das ist ein gutes Format, folgen, liken, kommentieren, teilen, vorbeischauen auf schwarz-gelbe-runde.de. Ihr könnt das Ding supporten. Ihr könnt Merchandise kaufen. Alles, was ihr wollt. Und wenn ihr vielleicht am kommenden Wochenende in Sinsheim im Stadion seid, dann könnt ihr einfach ein Foto machen, das in die Instagram-Story hauen, die schwarz-gelbe Runde verlinken. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Olli, wir haben heute eine Menge zu besprechen, aber mir wurde aufgetragen, ich soll dich mal fragen, was du von dem griechischen Buchstaben Epsilon hältst und was du damit verbindest.
Oh, damit verbinde ich die Taverne Epsilon in der Dortmunder Nordstadt. Ein hervorragendes griechisches Restaurant, momentan leider geschlossen, wo ich sehr viele Stunden und Abende verbracht habe.
Aber warum das ist das völlig falsche Wort, warum denn geschlossen momentan? Was ist da los?
Es hat einen Besitzerwechsel gegeben. Der neue Besitzer war erst ein paar Monate drin und ich weiß jetzt nicht genau, was da los ist. Und ich bin befreundet mit den alten Besitzern deshalb, die haben sich aus Altersgründen zurückgezogen. Aber ich bin, wie gesagt, oftmals da gewesen, speziell beispielsweise so zum Ende des Wochenendes hin. Wenn du ein intensives Bundesliga-Wochenende, kennst du ja auch, so ein bisschen in die Knochen gehabt hast, mit teilweise mehreren Spielen, schön am Sonntagabend eine Messes-Vorspeisenplatte essen und dann sozusagen das Sportreporter-Wochenende am Sonntagabend einleiten, weil montags ist ja dann doch eher der Tag, wo es für uns zumindest in unserem Job ein bisschen ruhiger ist.
Man muss ja auch sagen, so eine Vorspeisenplatte ist ja noch relativ gesund, aber man kann beim Griechen auch weniger gesunde Sachen zu sich nehmen, also so ein Verdauungs-Uso oder 5.
Ja, das, klar, das geht auch, aber eine gute Verdauung hat ja auch einen Wert an sich. Also insofern will ich das jetzt nicht pauschal verurteilen. Nein, es war, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es war ein tolles Restaurant. Du konntest fantastisch Fisch essen, der sehr, sehr gut zubereitet worden ist. Es war jetzt nicht so ein rein Gyros-Souvlaki-Grieche.
Mhm. Ja gut, ich gehe ja gern zu einem Gyros-Souvlaki-Griechen. Liebe Grüße an alle, die da vorbeischauen. Ja. Aber das ist eine Frage, die halt reinkam. Hast du denn mittlerweile Alternativen gefunden, wo du dann hingehst?
Ich variiere derzeit etwas. Mhm. So eine richtige Alternative habe ich noch nicht gefunden, aber es gibt schon ein paar ganz guten. Aber ich wusste gar nicht, dass das hier jetzt irgendwie ein Restaurant-Tester-Special wäre.
Nein.
Also ich kann sagen, in die Taverna Andalus, ebenfalls in der Dortmunder Nordstadt, gehe ich auch sehr gerne.
Ja, okay. Also du bist schon so ein Genussmensch, kann man sagen, ne?
Ja, doch. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, muss ja auch sein. Ist ja wichtig, finde ich auch. Wir haben heute, wie gesagt, ordentlich was zu besprechen. Wir sprechen über ein Spiel am vergangenen Wochenende, auch nur in ein paar Sätzen, weil ja am Ende die Umstände natürlich sehr, sehr tragisch gewesen sind. Wir haben mittlerweile mitbekommen, die Person, die im Stadion reanimiert wurde, oder besser gesagt, die haben versucht, die Person zu reanimieren, ist leider verstorben. Wir wünschen den Hinterbliebenen natürlich viel Kraft in diesen schweren Stunden, das ist ja ganz logisch. Wir sprechen über ja alles rund um diese Nummer mit Nico Schlotterbeck. Es geht nicht nur um den Vertrag an sich, sondern es geht auch, glaube ich, um das Drumherum, was viele irgendwie nicht so schön finden. Sagen wir es mal so, ich habe da sehr viele Nachrichten zu bekommen. Die Leute sind wirklich sehr, sehr ja, frustriert, verärgert, haben relativ wenig Verständnis und wir versuchen mal darüber zu sprechen, sollte man Verständnis dafür haben, warum kam es überhaupt so, was ist da sinnvoll? Dann kamen viele Fragen von den Leuten. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr wieder sehr, sehr rege teilgenommen habt, auch zu dir persönlich. Das finde ich auch immer sehr, sehr nett. Und wir sprechen darüber, dass Niko Kovac am Montag ein sehr interessantes Statement getätigt hat. Da hat er nämlich gesagt, wir haben derzeit keine Spieler mit den Extra-Skills bei uns im Kader. Ich war bei dieser Talkrunde auch mit dabei. Das war so eine Veranstaltung von Rainer Kallmund, der geht auf Tour, war moderiert von Thomas Helmer. Und da waren Niko Kovac und Aki Watzke mit dabei. Und das war durchaus interessant, was die zu erzählen hatten. Aber fangen wir mal an mit diesem Spiel, weil das ist schon durchaus interessant, dass Borussia Dortmund anscheinend nicht in der Lage ist, gegen die guten Mannschaften in der Bundesliga zu gewinnen, insbesondere zu Hause. Sie haben gegen Stuttgart 3-3 gespielt, sie haben jetzt gegen Leverkusen verloren, sie haben gegen die Bayern verloren. Also die Liste lässt sich ja fortsetzen. Jetzt hat man halt noch Heimspiele gegen Frankfurt und Freiburg, die man vielleicht auch noch so halbwegs zu Top-Mannschaften zählen kann. War das wieder so ein typisches Spiel, wo sich eigentlich alles neutralisiert und am Ende hat Borussia Dortmund ein bisschen Pech gehabt gegen eine Mannschaft, die genauso gut oder schlecht war?
Ja, kann man vielleicht ein bisschen so sehen, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass der BVB eine Woche zuvor beim VfB Stuttgart gewonnen hatte. Das Spiel war ja jetzt auch, zumindest was die kreativen Momente beim BVB angeht, eher arm. Aber man hat es hinten heraus dann entschieden, übrigens durch, was ich ganz interessant finde, weil Kovac diese Extra-Skills, die momentan halt nicht zu sehen sind in der Mannschaft, bei vielen Spielern anspricht. Da ist tatsächlich was dran. In Stuttgart ist es halt so gewesen, dass durch die Einwechslung hinten heraus, als der VfB schon ein bisschen müde war, dann in der Offensive tatsächlich Nadelstiche gesetzt werden konnten durch Julian Brandt und Karim Adeyemi, wo man in den beiden Szenen, das waren ja fast schon die Highlights des kompletten Spiels in Stuttgart, gesehen hat, dass die, wenn die frisch sind, gegen eine müde Abwehr kommen, tatsächlich den Gegner wehtun können. Das Spiel jetzt gegen Leverkusen war für mich komplett enttäuschend. Einmal, weil es ein Heimspiel für den BVB war und weil für mich auch überhaupt, ich will nicht sagen, kein Konzept zu erkennen war, aber in der Umsetzung dessen, was vielleicht hätte ein Konzept werden sollen, es einfach zu viele Nachlässigkeiten gegeben hat im Spielaufbau. Leichte Ballverluste. Es ist auch gar nicht so gewesen, dass Leverkusen da eine überragende Leistung gezeigt hat. Und der BVB war, ich fand, von A bis Z stumpf in diesem Spiel. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn ich dann mal jetzt die Mannschaftsaufstellung durchgehe. Klar, es fehlt ein wichtiger Verbindungsspieler mit Felix Metscher. Aber es stand ja trotzdem noch einiges auf dem Platz, was durchaus über eine spielerische Qualität verfügt. Und das war komplett enttäuschend. Wenn ich an die Leistung von Kanic Choupo-Moeka denke, übrigens in der kompletten Saison, leider Gottes mittlerweile. Und wenn ich dann auch sehe, es war jetzt tatsächlich kein Mittelstürmerspiel. Das heißt, sagen wir mal, Serhou Guirassy hat in anderen Spielen auch schon mehr verwertbare Bälle bekommen als in diesem Spiel. Aber was er dann mit den wenigen Bällen, die er bekommen hat, angestellt hat oder eben nicht angestellt hat, das fand ich wirklich erschreckend. Er ist in einer absoluten Formkrise derzeit das ist etwas, was Borussia Dortmund natürlich schmerzlich zu spüren bekommt. Also das Spiel war wirklich sehr, sehr enttäuschend.
Ja, du hast jetzt einen Namen schon genannt. Ich wollte dich auch danach fragen, liegt das jetzt daran, auch was die Leistung in Stuttgart schon angeht? Ich meine, das kann man ja mehr oder weniger 1:1 übereinanderlegen, außer dass es da halt eben diese Nadelstiche mit den Toren spät im Spiel noch gab. Es war ja extrem ähnlich. Liegt es dann nur daran, dass Felix Metscher nicht mit dabei ist? Also das kann auch nicht sein, dass Borussia Dortmund von diesem einen Spieler so abhängig ist.
Nein, das kann wirklich nicht sein. Wobei man natürlich sagen muss, dass er Box-to-Box-Spieler, als jemand, der sowohl defensiv seinen Job machen kann, als dann auch durch seine, das ist wirklich seine große Qualität für mich, wenn er einen Ball, sei es erobert oder bekommt, er schaltet vom Kopf her sofort um und spielt dann häufig einen vertikalen Pass. Und das heißt, damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann auch ein guter Flow in den Angriff entstehen kann. Das zu ersetzen aus dem Kader fällt dem BVB nicht leicht. Joe Bellingham, ich finde, er macht seine Aufgabe defensiv gut. Hat er eigentlich schon in den vergangenen Monaten gemacht. Er stagniert nach wie vor, was die Weiterentwicklung in Sachen Kreativität angeht. Und aber klar, du hast dann schon einige Spieler, die dann in die Bresche springen könnten und diese Matcher-Aufgabe übernehmen können, wie beispielsweise ein Marcel Sabitzer. Gerade auch was die Offensivfähigkeiten angeht, muss man von Chukwuemeka deutlich mehr erwarten. Das kann er in dieser Saison aus welchen Gründen auch immer nicht liefern. Also Borussia Dortmund hat keine Entschuldigung namens Metscher jetzt vorzubringen dafür, dass das Spiel so schlecht war. Es war für mich eine der schlechtesten Saisonleistungen.
Ja, ich stimme dir dazu, sehe ich ähnlich. Und vor allem war es dann nochmal richtig augenscheinlich, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, als dann aus den bekannten, leider sehr negativen Gründen in der zweiten Halbzeit komplett kein Fansupport mehr da war. Da haben Leute bei mir im Blog gesagt, wenn es so still ist, dann sehen wir richtig, wie schlecht wir Fußball spielen. Ja, also ja. Als ob der Support teilweise sogar noch davon ablenken würde, dass es manchmal wirklich sehr, sehr zäh ist und also insbesondere die zweite Hälfte, gut, es gab dann noch diesen Lattenschuss von Serhou Guirassy, fand ich echt erschreckend. Da war nicht nochmal dieser finale Push und ich kann auch nicht dann die Ausrede gelten lassen, sie spielen nicht auf die Südtribüne. Also das ist mir alles irgendwie zu billig. Du hast jetzt Chukwuemeka angesprochen, der in dieser Saison, also wenn wir jetzt eine Note geben würden, da kämen wir über eine 5 nicht hinaus. Das ist einfach viel zu wenig, auch für das, was er gekostet hat. Wobei ja Niko Kovac immer betont, wir haben einen breiten Kader. Wenn mal Spieler ausfallen, dann sind wir immer in der Lage, die einigermaßen gut zu ersetzen. Ich fand in der ersten Hälfte Julian Brandt noch relativ agil und der war bemüht und so weiter. Aber da kam nach der Pause eigentlich auch nichts mehr. Also ja, das war ein erschreckend schwaches Fußballspiel. Dann stelle ich mir die Frage, wie soll das jetzt in den nächsten Wochen weitergehen? Weil Niko Kovac ja irgendwie die Spieler noch motivieren muss, in diesen Partien noch mal ja, auch starke, wirklich überzeugende Leistungen zu bringen. Weil es könnte ja sein, Olli, dass sie alle Spiele verlieren, werden aber trotzdem Vizemeister. Also würde ich nicht komplett ausschließen. So verrückt ist das aktuell in der Bundesliga. Und da gehst du aber, und das ist das größte Problem, mit einem richtig beschissenen Gefühl in die neue Saison.
Ja, also ich glaube schon, dass die Situation psychologisch dahingehend herausfordernd ist, dass alle Welt ja davon ausgeht und es ist ja quasi auch so, dass Borussia Dortmund sicher in der Champions League ist, auch wenn es, sagen wir mal, noch einen weiteren Schritt jetzt braucht. Der könnte ja schon am kommenden Spieltag, wo man in Hoffenheim eintreten muss, getätigt werden. Aber dass dieses, sagen wir mal, Gefühl, was sich so um den BVB breit gemacht hat, die Saison ist im Prinzip gelaufen, du bist in K.O.-Wettbewerben raus, dir kann nach hinten raus in der Bundesliga nichts mehr passieren, die Champions-League-Teilnahme kann dir keiner nehmen und ja, dieses Ziel, man möchte Zweiter werden, das ist ja immer so ein Ziel, sagen wir mal, mit begrenzter Motivationskapazität für Fußballprofis, ob du jetzt Zweiter wirst oder Dritter wirst oder Vierter wirst, Hauptsache du kommst halt in die Champions League. Es ist ein Unterschied natürlich im Finanziellen letztendlich auch nochmal, das muss man schon sagen, aber das alleine taugt jetzt nicht wirklich so zur Motivation. Und ich glaube, was auch so ein klein bisschen gefährlich ist, ist, man redet um alle möglichen Themen rund um den BVB derzeit aus gutem Grund. Wechsel auf der Position des Sportdirektors, personelle Neuausrichtung, wie muss sich die Mannschaft verändern, wer sind die kommenden Führungsspieler, dann dieses große, nicht enden wollende Thema Schlotterbeck, was ja selbst mit der eigentlichen Vertragsverlängerung nicht endlich mal ad acta gelegt worden ist, sondern was ja immer und in einem negativen Kontext eher weiter schwelt. Das sind alles Dinge, das haben wir oft gelebt, im Fußball, sind auch Alibis, glaube ich, für Spieler. Und nach dem Motto, man beschäftigt sich schon mit der kommenden Spielzeit, einige haben ihre Gedanken an die kommende Weltmeisterschaft und dann geht dir so ein bisschen das Feuer verloren und man vergisst einfach dabei, dass man, ich sag mal ganz unabhängig davon, ob man am Ende tatsächlich, was ich nach wie vor für wahrscheinlich halten würde, Zweiter wird oder von mir aus Dritter wird. Man vergisst einfach auch die Verantwortung, die du als Fußballprofi trägst, in erster Linie, wenn du für Borussia Dortmund spielst. Wenn es spielerisch nicht gut läuft, wie jetzt beispielsweise gegen Leverkusen, dann muss ich einfach die Intensität erhöhen. dann muss ich auf zweite Bälle gehen, dann muss ich ein aggressiveres Pressing an den Tag legen, zur Not dann auch mal die Brechstange auspacken. Ich muss ja ein Zeichen an die Zuschauer, an die Fans senden. Und das ist für mich nicht die Niederlage gegen Leverkusen. Aber dass dieses Zeichen, pass auf, wir versuchen alles, um dieses Spiel noch rumzudrehen, dass dieses Zeichen nicht gekommen ist, das ist schon enttäuschend gewesen.
Hast du denn den Glauben daran, also Niko Kovac ist ja jemand, der Disziplin mag, ja, also das ist schon für ihn relativ wichtig, aber er ist, glaube ich, nicht so der Typ, der so ein Feuer auslösen kann in den Spielern. Glaubst du, dass das mit seinen Charaktereigenschaften in den letzten Saisonspielen dann nochmal gut funktionieren kann und wird? Weil jetzt, wo es, wie du es ja gerade gut erklärt hast, im Prinzip für die Spieler um nichts mehr geht, haben sie eben dieses Feuer, dieses, was sie selber ja haben, weil sie sind Leistungssportler und natürlich wollen die gewinnen, haben sie jetzt ein bisschen verloren, weil, ach ja, ist ja egal, Hoffenheim hat dann ja auch noch nur unentschieden gespielt in Augsburg am Freitag, so nach dem Motto, jetzt kann uns ja eh nichts mehr passieren, wir sind eh mit in der Champions League dabei, juckt uns alles nicht mehr, also theoretisch könnte es noch nicht klappen, aber praktisch wird es klappen. So, glaubst du, dass Kovac das mit seinen Charaktereigenschaften gelingt, jetzt die Mannschaft in den letzten Spielen nochmal auf Kurs zu bringen, weil ich die Bedeutung dieser Partien schon für relativ hoch einschätze? Sollte man nicht irgendwie denken, ja, okay, das ist nicht mehr so wichtig?
Das glaube ich auch, dass die Bedeutung hoch ist, weil es geht ja tatsächlich um die Außenwirkung dieser Mannschaft. Es geht darum, wie viel, sagen wir mal, Schwung kannst du aus dieser Saison noch rausziehen, im Hinblick tatsächlich auch die zukünftige Spielzeit, wo du dir ja was Neues, eine neue Haltung auch irgendwo erarbeiten willst, wo, darüber gibt's ja schon Konsens, dass der Fußball in Dortmund besser werden muss. Deshalb denke ich, ich kann es natürlich nicht sagen, ob das jetzt gelingt, da den Hebel nochmal richtig umzulegen. Ich glaube allerdings, dass sich Niko Kovac sehr bewusst ist, dass das von der Mannschaft jetzt erwartet wird und dass er auch alles daran setzen wird. Ein bisschen die Schwierigkeit ist dabei der Stil von Niko Kovac, den er spielen lässt. Und der, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, meiner Ansicht nach nicht unerheblich zu einer Stabilisierung bei Borussia Dortmund geführt hat, in der vergangenen Saison noch in die Champions League gekommen, was ja kaum noch jemand für möglich gehalten hätte. Punktausbeute in der aktuellen Bundesliga-Saison, K.O.-Wettbewerbe lasse ich jetzt mal außen vor, sicherlich mehr als gut, das muss man auch mal sagen, basierend auf einer Risikoabwägung, na, durchaus kann man kritisch anmerken, vorsichtigen Risikoabwägung, stabile Defensive, sich den Gegner zurechtlegen, im Idealfall eine gute Mischung zu haben aus einem Kurzpassspiel, so wie man es bei früheren Trainern auch beim BVB kannte, dann aber auch mal lange Bälle mit Seitenverlagerungen, mit Flanken. Das war eine relativ gute Mischung. Es ist vielleicht ein klein wenig kopflastig. Das heißt, diese taktische Disziplin steht über allem. Und wenn du dann das Gefühl hast gegen Leverkusen, wir kommen mit spielerischen Mitteln, weil wir halt zu unsauber sind, heute nicht so richtig weiter, dann finde ich, musst du die Intensität erhöhen. Dann musst du die Körperlichkeit erhöhen. Dann musst du deutlich mehr ins Pressing gehen und diesen Hebel umzulegen. Das gelingt der Mannschaft dann manchmal nicht. Und ich hoffe, dass es in den kommenden Spielen gelingen wird. Das sind so ein bisschen die Sollbruchstellen, die ich da sehe. Und dann sieht das häufig, sagen wir mal, ja, ich will nicht sagen passiv aus, aber dann sieht das so aus, als ob das eine Mannschaft ist, die sich halt nur auf spielerische Fähigkeiten verlässt und wenn die damit nicht erfolgreich ist, dann irgendwie auch nicht an die Grenzen geht. Und diesen Eindruck darfst du als Borussia Dortmund nicht vermitteln.
Ich würde da gerne nochmal etwas aufgreifen, was du jetzt sehr stark betont hast. Du hast gesagt, man muss dann die Intensität erhöhen, wenn das spielerisch nicht so funktioniert. So, dann wechselt er Fabio Silva aus und das ganze Stadion pfeift. Das fand ich ein bisschen sinnbildlich für das auch, was du gerade gesagt hast. Weil wenn jemand für Intensität steht, auch wenn er nicht so viele Tore schießt, aber er arbeitet viel, er rackert, er gibt alles, er geht in die Zweikämpfe, dann ist das natürlich im Offensivbereich zuletzt Fabio Silva gewesen. So, du nimmst also genau den Spieler raus, der für Intensität steht.
Das ist schon richtig. Wobei man natürlich sagen kann, er steht für Intensität, er steht für Engagement. Und wir wissen das ja, und das ist ja das Große, das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt als Kritik an Fabio Silva, Engagement kann auch manchmal zu nichts führen. Und das war leider bei ihm häufiger in dieser Saison der Fall. Und Kovac versuchte dann halt noch durch eine Auswechslung einen frischen Impuls zu setzen. Und klar, dass Fabio Silva aufgrund seiner fast schon aufopferungsvollen Spielweise, also er setzt ja wirklich dann auch den Bällen nach, beim Publikum beliebt ist, das ist ja bekannt. Trotzdem finde ich auch, solltest du dich als Trainer dann von solchen Dingen freimachen. Wenn du der Meinung bist, du kannst noch mal einen Impuls setzen, indem du zum Beispiel Schnelligkeit ins Spiel bringst oder so, dann solltest du das auch tun. Das Publikum hat halt mittlerweile, und das seit einigen Monaten, in Bezug auf die BVB-Mannschaft einfach seine Lieblinge. Und es hat die Leute, die sie zunehmend kritisch sehen. Also wir haben ja eben schon über Serhou Guirassy gesprochen. Der hat sicherlich keinen besonders leichten Stand derzeit beim Publikum. Ich frage mich manchmal auch, ob das sozusagen dann, ich sag mal, eine Lose-Lose-Situation ist. Also nicht falsch verstehen. Erst kam die schlechte Leistung von Serhou Guirassy, dann kam die Pfiffe, die Ungeduld des Publikums. Das in der Wechselwirkung dann aber wieder vielleicht nicht unbedingt dazu führt, dass er an Selbstvertrauen gewinnt. Denn wenn man seine Aktionen sieht, dann lassen sie eigentlich zwei Schlüsse zu. Entweder der ist mit den Gedanken komplett woanders, den interessiert das nicht mehr, wenn er Bällen nicht richtig nachsetzt. Oder aber er hat auch und spürt eine gewisse Form von Verunsicherung derzeit, weil die Erfolgserlebnisse halt ausbleiben. Und deshalb kommt es dann zu Situationen, wo er sich vielleicht sagt, diesen Ball setze ich jetzt nicht mehr nach, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn erreiche, ist einfach zu gering. Das traue ich mir nicht zu. Also es gibt derzeit auch viele Spieler, glaube ich, in der Mannschaft, die mit, ich sag mal, individuellen Befindlichkeiten zu tun haben.
Ich möchte mal ein Beispiel rausgreifen, was schon einige Jahre zurückliegt. Du wirst dich daran erinnern. Ciro Immobile kam in eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr gut funktioniert hat. Ja. Das war das letzte Jahr von Jürgen Klopp. Und er hatte große Schwierigkeiten. Er war zuvor schon Torschützenkönig der Serie A geworden. Also der wusste schon, wo das Tor steht und ist danach zu einem der absoluten Rekordtorschützen in der Serie A Geschichte aufgestiegen, als er dann jahrelang bei Lazio ein Tor nach dem anderen geschossen hat. So. Das zeigt ja sehr gut auf, wie viel das mit einem Spieler macht, ob er sich wohlfühlt, ob er sich gut fühlt, ob er sich sicher fühlt, ob er auch Vertrauen vom Trainer bekommt. Das Vertrauen von Niko Kovac bekommt Serhou Guirassy immer wieder. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass er mit den Gedanken schon woanders ist. Der hat schon oft den Verein gewechselt in seiner Karriere. Ich glaube, der ist sehr Profi und das ist, glaube ich, eher nicht das Thema bei ihm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es mit einem Spieler wie Serhou Guirassy relativ viel macht, wenn er merkt, er hat irgendeine Aktion. Und da waren ja vor 3-4 Wochen bei anderen Heimspielen waren Aktionen mit dabei. Da hat er dann über einen Ball getreten, fast schon im 5-Meter-Raum. Ja, ich weiß nicht, gegen welchen Gegner das war, HSV oder sowas. So, da denkst du dir natürlich auch, wie kann das sein? Und das ganze Stadion ist wirklich, also dermaßen angepisst, ich sage das jetzt mal so, wie der diese Chance versemmelt hat, das hilft natürlich dem Spieler auch nicht weiter. Ist ein Problem. Also wie du sagst, es ist eine Lose-Lose-Situation.
Er hat in dem Spiel gegen Leverkusen auch so eine für mich sinnbildliche Situation gehabt. Eine der wenigen Bälle, nochmal, er hat nicht viele verwertbare Bälle bekommen in diesem Spiel, aber eine der wenigen Bälle, aus denen man hätte was machen können, die nimmt er unsauber mit im Strafraum. Ist auch etwas, was passieren kann. Dadurch legt er sich ihm ein bisschen zu weit vor. Er hätte ihn aber, glaube ich, schon noch erreichen können. Und was macht er? Er lässt sich fallen. Das ist für mich ein Signal, ohne jetzt zu viel Küchenpsychologie betreiben zu wollen. Aber das ist für mich ein Indiz dafür, dass sagt, dieser Spieler hat ein Problem im mentalen Bereich momentan. Er versucht, auf Nummer sicher zu gehen, sich nicht die Blöße zu geben, jetzt einen Ball hinterher zu hetzen und ihn dann nicht mehr zu kriegen, sondern er versucht, einen Elfmeter für seine Mannschaft rauszuholen, als untaugliches Mittel dann natürlich. Das stimmt einiges nicht. Also es gab dann auch ein paar Geschichten persönlicher Art bei Serhou Guirassy. Ich glaube, es hat ihn sehr, sehr getroffen, dass er bei dieser letzten Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres nicht in die engere Auswahl gekommen ist. Ich glaube, dass er auch jemand ist, der natürlich im Profifußball ist das Usus auf dem Niveau, dass du dann nochmal denkst, ah, ich kann mich jetzt bei Borussia Dortmund vielleicht nochmal zu einem noch größeren Club empfehlen. Und er spürt auch, dass seine Leistungen dafür derzeit einfach nicht ausreichen. Das ist eine ungute Mischung derzeit. Ich weiß es nicht. Er braucht wahrscheinlich tatsächlich einen Reset, einen Neustart in der kommenden Spielzeit.
Also um das jetzt mal zusammenzufassen, du denkst, im Sommer ist es sinnvoll, wenn beide Seiten getrennte Wege gehen?
Nein, Reset im Sinne einer Sommerpause. Sinne einer Sommerpause, um dann vielleicht nochmal ein paar Sachen aus dem Kopf zu kriegen, nochmal neu durchzustarten. Was einen Wechsel auf dieser Position angeht, Frage von Angebot und Nachfrage. Also ich erinnere nochmal daran, und das ist ja kein Geheimnis, Mittelstürmer mit einer gewissen Quote, die ist zwar jetzt in dieser Saison bei ihm alles andere als, sagen wir mal, zufriedenstellend, aber er liefert dann ja immer noch gelegentlich. Und sein Konkurrent, über den haben wir eben gesprochen für diese Position, Fabio Silva, trifft halt nicht. Und deshalb, wenn Ole Boog da tatsächlich sagt, pass auf, ich habe hier einen Mittelstürmer, der 20 Tore garantiert und der auch bezahlbar ist für Borussia Dortmund, machen. Ansonsten bin ich ein Freund davon zu sagen, Serhou Guirassy hat es in seiner Laufbahn mehrfach bewiesen, dass er sich aus schwierigen Situationen auch wieder herausarbeiten kann. Gib ihm noch eine Chance.
Glaubst du denn, dass das auch ein bisschen mit der Art und Weise zu tun hat, wie Niko Kovac Fußball spielen lässt? Denn eins ist ja auch klar, würde er Hurra-Fußball spielen lassen und man würde 3-4 gute Chancen pro Spiel für Guirassy kreieren, dann würde er regelmäßiger treffen, dann würde vielleicht auch nicht so ins Gewicht fallen, dass er halt auch einige Dinger liegen lässt. Aber er hat halt auch ganz, ganz wenige Gelegenheiten. Also auch da funktioniert es nicht, aus meiner Sicht.
Das ist sicherlich so. Also sagen wir mal so, der Stil von Niko Kovac ist jetzt nicht unbedingt ein Stil, von dem Mittelstürmer besonders profitieren. Das ist sicherlich, wenn man überlegt, er kommt vom VfB Stuttgart und guckt sich den Stil von Sebastian Hoeneß an. Da kommen Stürmer, das erlebt man ja jetzt auch in der aktuellen Saison, auch wenn das eine Saison ist, die jetzt aus Sicht des VfB Stuttgart vielleicht nicht immer optimal verläuft, aber Spieler, Offensivspieler wie ein Dennis Undav, wie auch ein Demirovic, die haben dann immer wieder Gelegenheiten, sich auch aus, sagen wir mal, individuellen Formtiefs herauszuarbeiten, weil dann irgendwann Spiele kommen, wo beim VfB offensiv der Knoten komplett aufgeht und wo du dann als Mittelstürmer oder als Offensivspieler auch die Gelegenheiten hast, 2-3 Tore pro Spiel zu machen. Das ist tatsächlich bei Borussia Dortmund eher selten.
Ja, die Zeiten sind lange her, tatsächlich. Ja, und war ja auch ein Problem. Niklas Füllkrug hat auch nicht so viele Tore geschossen. Ja. Der kam, glaube ich, aber mental viel besser damit zurecht. Ich glaube, dass das extrem einfach ein ganz anderer Typ ist.
Mental extrem robuster Spieler.
Ja, genau so. Und dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber gut, okay, es spielt kein Haaland mehr hier. Es wird kein Expressfußball mehr gespielt. Das ist eben aktuell das, mit dem wir leben müssen. Und da komme ich auf eine Sache nochmal zurück. Dieses Zitat von Niko Kovac bei dieser Talkrunde mit Rainer Kallmund am Montag. Wir haben keine Spieler mit Extra-Skills. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, braucht der BVB einen Star, der diese Extra-Skills hat? Und ist das Jadon Sancho? Weil dieser Name jetzt natürlich wieder kursiert und der Extra-Skills hat. Auf welchem Level er die hat, das ist jetzt nochmal eine andere Frage aktuell. Weil er schießt nicht mehr Tore am Fließband, wie er das in seiner letzten BVB-Saison gemacht hat, vor der Leihe, also in seiner ersten Phase. Er legt nicht einen Treffer nach dem anderen auf, aber er hat Extra-Skills. Ich will nicht sagen, es braucht Jadon Sancho, aber braucht es einen Typ wie ihn, der diese Skills hat, damit Niko Kovac anderen Fußball spielen lassen kann? Oder wird Niko Kovac sowieso nie anderen Fußball spielen lassen?
Also Niko Kovac wäre, glaube ich, auch wenn er, sagen wir mal, bestimmte Vorstellungen vom Spiel hat, die schon auch auf, sagen wir mal, der Defensive, einer soliden, verlässlichen Defensivarbeit basieren, selbst wenn er die hat, ist Niko Kovac, glaube ich, der letzte Trainer, der sich dagegen wehrt. Genau diese Spielertypen, die du jetzt gerade skizziert hast, mit diesen extra Skills, und er hat es ja selber jetzt auch gesagt, fehlt uns momentan bei Borussia Dortmund, diese Spieler dann auch spielen zu lassen. Das wird nicht das Problem, oder sagen wir besser konjunktiv, das würde nicht das Problem, wenn Borussia Dortmund zukünftig wieder solche Spieler haben wird. Es ist nur so, dass Niko Kovac ein Trainer ist, der sagt, wenn ein Spieler zwar bestimmte Fähigkeiten hat, aber gleichzeitig auch taktische Aufgaben vernachlässigt, die dann eventuell dazu führen, dass unsere Stabilität, die wir uns mühsam erarbeitet haben, abbröckelt, dann werde ich diesen Spieler nicht spielen lassen. Und das ist das, wo ich die Problematik gerade auch, weil ja derzeit sehr viel über Einkaufspolitik, über Transferpolitik beim BVB geredet wird. Das ist die Problematik, die ich sehe. Wenn du Spieler holst, die vielleicht über gewisse Fähigkeiten vom Potenzial her verfügen, aber gleichzeitig noch weit davon entfernt sind, eine professionelle Stabilität aufzubringen, Woche für Woche, dass ein Trainer wie Kovac sagen kann, ja, auf den kann ich mich verlassen, dann wird er bei Niko Kovac nicht spielen. So einfach ist das. Und wenn du den Namen Jadon Sancho angesprochen hast, und du sagst, der hat ja diese Skills, ja, der hat diese Skills, aber er zeigt sie längst nicht mehr so, wie er es früher getan hat, auch das hast du ja gesagt. Und dann frage ich mich tatsächlich, auch wenn ich an die Leihe denke, die es dann ja schon mal gegeben hat, es wäre, sollte der nochmal kommen, jetzt ja tatsächlich schon die zweite Rückholaktion. Und wenn ich an die letzte denke, muss ich sagen, es hat relativ lange, er war jetzt auch nicht fit, hat damals nicht lange gespielt oder nicht viel gespielt. Das ist momentan ein bisschen anders. Aber der hat sehr lange gebraucht, bis er sich so ein bisschen wieder reingefunden hat. Und im Grunde genommen hat er es gar nicht geschafft, in diesem halben Jahr hier nachhaltige Impacts auch setzen zu können. Ich glaube nicht, dass das ein Wechsel ist, der unabhängig davon, dass man mit diesem Namen natürlich als BVB-Fan relativ viel verbindet. Aber ich glaube nicht, dass das ein Wechsel ist, der nachhaltig dazu beitragen wird, dass sich Borussia Dortmund für die Zukunft besser ausstellen wird. Und auch, ich meine mal ganz ehrlich, was ist es für ein Signal? Das ist nicht gerade ein Signal des Aufbruchs, sollte es so kommen.
Das ist interessant, dass du das noch anfügst, weil die Leute natürlich fragen, wie groß wird der Umbruch im Sommer? Aber Aufbruch ist vielleicht das viel wichtigere Wort. Man hat jetzt mit Ole Burg einen neuen sportlich Verantwortlichen, der die Transfers abwickelt. Und das ändert natürlich auch viel. Er wird eine ganz andere Herangehensweise haben. Mit Carsten Kramer haben wir jetzt einen Sprecher der Geschäftsführung, der sehr aktiv ist. Also er wirkt sehr aktiv. Ich will nicht sagen forsch. Ja, ehrgeizig, genau. Ehrgeizig, ambitioniert. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Borussen unbedingt sehen wollen von ihrer Mannschaft beziehungsweise von ihrem Verein, dass auch Ambitionen durchaus ausgesprochen werden. Man muss ja nicht vor der nächsten Saison hingehen, gerade bei dieser Mannschaft da unten in München, dass man sagt, wir wollen jetzt deutscher Meister werden. Aber man kann es ja anders formulieren. Man kann auch trotzdem Ambitionen ausstrahlen, finde ich. Und deswegen finde ich diese Entwicklung, die es da gerade innerhalb des Vereins gibt, ehrlich gesagt relativ positiv. Und du hast natürlich recht, kommt jetzt Jadon Sancho zurück. Ja, was ist das für ein Signal? Auf der anderen Seite haben wir gerade eine, ich sage mal, dezent negative Stimmung gegen einzelne Spieler. Du hast von Guirassy gesprochen. Wir sprechen gleich natürlich noch über die Emotion auch rund um die Nummer mit Nico Schlotterbeck. Vielleicht braucht es aber gleichzeitig auch so eine positive Emotion für die Fans, damit hier wieder auch Aufbruch entsteht. Nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch außerhalb des Vereins in der Fanszene, bei den Leuten, die auf dem Platz sitzen, stehen, wo auch immer. Vielleicht braucht es genau das, unabhängig davon, dass es Jadon Sancho ist. Aber er strahlt natürlich was aus für Borussia Dortmund bzw. alle Borussinnen und Borussen.
Das ist sicherlich so. Sagen wir mal so, wir haben jetzt, wenn wir jetzt über diese, was wird wichtig sein für die zukünftige Zusammensetzung, Ausrichtung der Mannschaft, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Also wir können, wie das ja, also beklage ich ab und zu im aktuellen Journalismus, wir können theoretisch Name-Dropping machen und über Spieler sprechen, die eventuell kommen und dann vielleicht doch nicht kommen und wie auch immer. Oder wir können mal sagen, was würde dieser Mannschaft eigentlich grundsätzlich gut tun? Und da gebe ich dir völlig recht. Was dieser Mannschaft gut tun würde, wäre Frische, wären Spieler, die unverbraucht sind. Es wären Spieler, die, ich finde, auch unvorbelastet sind. Damit will ich nicht sagen, dass alles schlecht war, was jetzt bei Borussia Dortmund ist. Aber nehmen wir mal diese Entscheidung Julian Brandt, was ich für eine sehr vernünftige Entscheidung halte. Auch wenn ich mich manchmal frage, wo ist dieser Spieler? Und man hat es ja jetzt auch in Stuttgart gesehen, tatsächlich so ohne weiteres und leicht zu ersetzen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber da ist es so gewesen, dass beide Parteien halt gesagt haben, pass auf, wir haben jetzt 7 Jahre zusammengearbeitet. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten. Es gibt eine gewisse Form der Abnutzung auch in der Wahrnehmung unserer Zusammenarbeit. Es scheint mir sinnvoll zu sagen, lass uns getrennte Wege gehen, dass beide Seiten die Möglichkeit haben, was Neues zu tun. Das heißt, das ist ein ehrlicher, klarer Umgang miteinander gewesen von beiden Seiten. Das hat mir fast schon ein bisschen imponiert, wie geräuschlos das abgegangen ist. Und ich glaube, da muss was Neues passieren. Und die Sehnsucht ist sehr groß, dass man das mit jungen, frischen, unverbrauchten Spielern macht. So ein bisschen das alte Geschäftsmodell wieder aufleben lässt, aus den 10er Jahren, als man einen Aubameyang entdeckt hat, einen Dembélé entdeckt hat oder damals schon einen Sancho, als er zum BVB kam. Das ist gut und das wäre toll, wenn das gelingen würde. Und ich bin sehr vorsichtig mit dieser Formulierung, weil das Geschäft mittlerweile ein ganz anderes geworden ist, weil es heutzutage ungleich schwerer ist, diese internationalen Top-Talente erstmal zu entdecken, bevor die Engländer und die Spanier draufgekommen sind und sie dann auch noch zu verpflichten, weil diese Spieler gehen mittlerweile direkt zu den großen Vereinen, nach England, nach Spanien oder aber zum FC Bayern. Schaut euch die Transfers an, die der FC Bayern in den vergangenen Jahren getätigt hat. Das sind teure Leute gewesen und das sind junge Leute gewesen. Das sind genau die Aubameyangs und Dembélés von damals, die damals zum BVB gegangen sind. Die gehen heute zum FC Bayern München. Das heißt, das wird sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass Carsten Kramer beispielsweise jemand ist, der tatsächlich auch, sagen wir mal, seine Mitarbeiter fordert und sagt, auch wenn es schwer wird, auch wenn das Geschäft härter geworden ist, wir müssen das wieder versuchen, in dieses Segment reinzukommen. Und wieder so ein bisschen der Ausbildungsverein für internationale Top-Talente zu werden. Das wird brutal. Und du hast es gleichzeitig natürlich mit einem Trainer zu tun, der sagt, ich will hier aber Stabilität haben. Ich werde hier an Ergebnissen gemessen. Ich brauche auch erfahrene Spieler oder aber junge Spieler, die dann wirklich schon so reif und so gut sind, dass ich sie Woche für Woche spielen lassen kann, ohne dass ich irgendwie einen Nervenzusammenbruch kriege, wenn ich die von draußen sehe. Also das zusammenzubringen, glaube ich, wird sehr spannend für uns als Beobachter und für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sehr, sehr herausfordernd.
Da fällt mir direkt eine Frage ein. Passt ja dann dieses eher zurückhaltende, vorsichtige, defensiv orientierte, was Niko Kovac gerne spielen lässt, dieses ja auch auf Erfahrung setzende, weil erfahrene Spieler natürlich generell weniger Fehler machen, ist ja logisch.
Ja.
Zu dem, was du gerade erklärt hast, passt das dazu?
Schwierig. Ich glaube, dass das schwierig ist, das miteinander in Einklang zu bringen. Letztendlich, und das hat Kovac ja auch selbst, hat früher, was weiß ich, glaube Otto Rehagel hat das erste Mal sinngemäß gesagt, gibt keine guten und schlechten, gibt keine alten und jungen Spieler, gibt nur gute oder schlechte Spieler und Kovac äußert sich ja da in die gleiche Richtung. Ich glaube schon, dass Niko Kovac ist, wenn logischerweise er einen, nehmen wir mal Beispiel aus der Dortmunder Vergangenheit, damals einen jungen Aubameyang bekommen hätte oder erst recht einen jungen Jude Bellingham bekommen hätte. Natürlich würde Niko Kovac diese Spieler spielen lassen, weil sie eine herausragende Qualität haben und weil sie, auch wenn sie damals noch jung waren, schon relativ reif also speziell Bellingham, aber auch Aubameyang hat sich ja relativ schnell entwickelt, schon relativ weit waren. Aber die Schwierigkeit besteht halt darin, diese absoluten Top-Talente für sich zu gewinnen, die zwar noch jung sind, wahnsinnig talentiert sind und gleichzeitig schon eine gewisse Reife mit sich bringen. Und ich fürchte, dass das eher in Ausnahmefällen nur gelingen wird. Und da sehe ich die Schwierigkeit. Ich glaube nicht, dass Kovac ein Trainer ist, der einen jungen Spieler, der jetzt deutlich noch, sagen wir mal, Erfahrung sammeln muss, um zu einer gewissen Reife zu langen, immer wieder Einsatzmöglichkeiten hintereinander geben wird. Dazu ist ihm die Tabelle oder der Blick auf die Tabelle einfach zu wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich auch verstehen. Das würde ich an seiner Stelle auch so machen.
Ja gut, es geht am Ende um seinen Job. Und wenn er nur Fünfter, Sechster oder Siebter wird, weil er sagt, okay, wir spielen Hurra-Fußball und Defensive interessiert mich nicht mehr, ja, dann wird er seinen Job verlieren.
Es geht ja nicht nur um den Job von Niko Kovac oder des jeweiligen Trainers. Es geht ja auch um Borussia Dortmund, um die wirtschaftliche Basis dieses Vereins. Wir wissen doch alle, wie wichtig die Champions-League-Qualifikation ist. Und natürlich sagt man dann häufig, ja gut, wir können auch mal ein Jahr ohne Champions-League vertragen, zur Not auch zwei. Ja, ist alles gut und möglich. Aber dann kann dir natürlich auch passieren, wenn dann vielleicht auch ein paar Weichen falsch gestellt werden, dass du abgehängt wirst. Wenn man jetzt die Arbeit von Niko Kovac beim BVB beurteilt, dann muss man ja immer wieder sagen, Borussia Dortmund vor Niko Kovac, unter Terzic und unter Sahin, wie sah es denn da aus mit der Champions-League-Qualifikation? 2024 hätte man sich über die Bundesliga ja gar nicht für die Champions-League qualifiziert. Das ist man ja nur, weil man in das Champions-League-Finale gekommen ist. Dann diese Aufholjagd. Also Niko Kovac hat den BVB richtig Geld gerettet, ne, bislang. Die vermeintlichen Konkurrenten, die den BVB ja teilweise schon überholt hatten, Leipzig, Leverkusen, ja, die sehen jetzt momentan mit dem Fernglas nach Borussia Dortmund. Das sind die Auswirkungen der Arbeit von Niko Kovac. Das darf man bei aller Mäkelei über den Fußball nicht vergessen.
Da komme ich natürlich jetzt mit der passenden Frage hinterher. Ja, du hast gerade im Prinzip sehr pro Niko Kovac argumentiert. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch gesagt, das wird nur schwer zusammenpassen, ja, wenn man halt frischen, unbedarften Fußball spielen möchte mit diesem Trainer. Fakt ist auch, gegen die Spitzenmannschaften in der Bundesliga tut sich Borussia Dortmund maximal schwer. Man hat in Leverkusen gewonnen. Dann ist man im Pokal ein paar Tage später gegen Leverkusen zu Hause ausgeschieden. Man hat zu Hause halt gegen die Bayern verloren. Man hat zu Hause nicht gegen VfB Stuttgart gewonnen. Da hat man später noch einen Ausgleich kassiert. Man hat jetzt zu Hause gegen Leverkusen verloren und so weiter. Die Liste könnte ich jetzt x-beliebig fortsetzen. Das ist keine gute Bilanz. Dazu kommt aber gleichzeitig auch der Fakt, dass man gegen die Kleinen sehr, sehr wenige Ausrutscher hat. Etwas, wo man sich in den vergangenen Jahren massiv drüber beschwert hat. Ah, wie kann das denn sein, dass die da und da und da nicht gewinnen, auch wenn es nicht schön ist aktuell, aber sie gewinnen diese Spiele zu einem Großteil, das muss man ja auch mal festhalten. Trotzdem, wir reden ja über Statistiken auch gerne mal, Expected Goals oder solche Themen. Wir reden aber auch über Expected Points. Borussia Dortmund holt gerade deutlich mehr Punkte, als es die Spielverläufe eigentlich hergeben. Ist das eine Gefahr?
Also, ich würde nicht sagen, dass es eine Gefahr ist, weil erstmal ist es für mich, wenn man sich die statistischen Werte zu Gemüte führt, die du gerade erwähnt hast, ist das für mich auch ein Zeichen einer gewissen Effizienz, die in dem Spiel von Borussia Dortmund steckt. Das unterscheidet den BVB ja von anderen Mannschaften, die, sagen wir mal, ähnliche Ambitionen haben. Nehmen wir mal die Leipziger zum Beispiel oder nehmen wir auch den VfB Stuttgart, der natürlich einen ungleich attraktiveren Fußball spielt. Entscheidend ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung des Spiels insgesamt, auch völlig unabhängig jetzt mal von, sagen wir mal, der personellen Besetzung. Das heißt, das Offensivspiel ist schlicht und ergreifend verbesserungswürdig. Und ich würde mir wünschen, und das macht er ja einfach nicht, Niko Kovac, weil ich ihn eben so gelobt habe, aber das wäre jetzt ein Wunsch, den ich mal an ihn hätte, dass er tatsächlich mal probiert, jetzt in den kommenden Wochen mit einer anderen Defensivformation zu spielen. Das heißt, beispielsweise mal auf den dritten Innenverteidiger zu verzichten, sondern mit einer Viererkette zu spielen, dann hättest du einen Mittelfeldspieler mehr. Dann glaube ich, würdest du im Spielaufbau auch die Anzahl von Ballverlusten minimieren können, mit einem weiteren spielstarken Mann im Zentrum dann vor der Abwehr. Und es könnte sich vielleicht auch im Offensivspiel positiv bemerkbar machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass auf Sicht, und das wird Kovac auch erkennen, auf Sicht gemessen an den Ansprüchen von Borussia Dortmund, der Spielvortrag insgesamt ein anderer werden müsste. Es gab Gründe dafür, so zu spielen, wie er jetzt im kompletten, seitdem er da war, im kompletten Kalenderjahr 2025 gespielt hat und von mir aus auch noch zu Beginn von 2026. Aber es wäre so langsam an der Zeit, dass sich spielerisch ein bisschen was tut.
Gucken wir mal, ob das dann zur neuen Saison allerspätestens passieren wird. Sollte das nicht der Fall sein, glaube ich, wird es kritisch, weil noch so ein Jahr eher, ich will nicht sagen destruktiven, aber ich nenne es mal, wie du es gesagt hast, effizienten Fußball, weiß ich nicht, ob die BVB-Fans dafür die Geduld haben. Aber natürlich am Ende zählen die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse stimmen, wird keiner was sagen. Aber wenn es dann so ist wie jetzt aktuell, merkt man halt schon, dass diese gewisse Unzufriedenheit da ist. Die rührt natürlich auch von anderen Themen. Und da kommen wir gleich zu Nico Schlotterbeck. Nochmal kurz der Hinweis. Falls ihr sagt, tolles Format, würde ich gerne ein bisschen mehr von sehen oder mitbekommen. Ihr könnt einfach bei YouTube den Kanal abonnieren, ihr könnt es kommentieren, liken und so weiter. Bei Instagram natürlich auch anderen schicken, überhaupt gar kein Problem. Und schaut auch sehr, sehr gerne vorbei auf schwarzgelberunde.de. Es gibt Merchandise wie das hier zum Beispiel, was ich anhabe. Das könnt ihr gerne kaufen oder könnt es auch verschenken, ist ja auch gar kein Problem. Nico Schlotterbeck hat jetzt sehr lange gebraucht, eine Entscheidung zu treffen. Unabhängig davon, wie das Ganze jetzt kommuniziert wurde, wie die Leute das dann auch interpretieren, unabhängig von dem Interview, was er im Rahmen der Länderspiele gegeben hat. Hat er einfach zu lange gebraucht? Oder kannst du nachvollziehen, dass ein Spieler sagt, ich möchte mir einfach ausführlich darüber Gedanken machen, wo meine sportliche Perspektive liegt?
Ja, ich kann das nachvollziehen, aber im Grunde genommen geht es auch gar nicht darum, ob ich das nachvollziehen kann. Das ist halt im Profifußball so. Das sind die Gesetzmäßigkeiten in diesem Business. Und es ist nun mal ein Business, auch wenn wir uns vielleicht wünschen würden, dass es das nicht ist. Aber so läuft das halt. Nico Schlotterbeck ist ein Spieler, der eine gewisse Werthaltigkeit hat und der dann in eine Situation gekommen ist, wo er genau weiß, wenn ich eine Weltmeisterschaft spiele, jetzt im Sommer 2026 und ich verkaufe mich da gut, dann werden sehr wahrscheinlich große Vereine kommen und diese Möglichkeit will ich mir offen halten. Borussia Dortmund gut und schön, aber vielleicht geht noch ein bisschen mehr. So läuft erstmal das Geschäft. Das ist auch jetzt in keiner Weise irgendjemandem vorzuwerfen, dass er so denkt. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Tatsache, dass dieses Gezerre um die Zukunft von Nico Schlotterbeck jetzt so lange andauert, dass das die Nerven der BVB-Fans strapaziert. Nur gibt da auch noch mal zu bedenken, es ist Interesse des Vereins gewesen, jetzt über die Zukunft zu sprechen, um den wirtschaftlichen Verlust zu verhindern. Weil wenn er mit auslaufendem Vertrag in die kommende Spielzeit gegangen wäre, dann wäre es halt schwierig geworden, den Wert, den Nico Schlotterbeck jetzt abbildet derzeit auf dem Transfermarkt, dann auch in Form von Ablöse zu generieren. Also insofern eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Problem ist halt, wie immer, diese Mischung auf der einen Seite Business, auf der anderen Seite Fußball hat was mit Emotionen zu tun. Fußball hat was mit Identifikation mit einem Verein zu tun. Und ja, das ist manchmal dann schwer in Einklang zu bringen, wenn man so einen Deal abschließt, wie ihn Borussia Dortmund da jetzt abgeschlossen hat. Wie soll ich es den Fans verkaufen, der ja jetzt auch nicht ganz dumm ist?
Ja, das ist das größte Problem, ja. Und wenn ich mich so umhöre und mit anderen BVB-Fans spreche, die die wünschen sich vor allem mehr Authentizität, die wünschen sich mehr Glaubwürdigkeit.
Ja.
Und jeder, der nah dran ist an Borussia Dortmund, der vielleicht auch eine Dauerkarte hat, der die Spiele regelmäßig im Fernsehen schaut, der weiß ganz genau, authentisch ist das nicht. Dann haben ja einige Leute dieses Video geschickt, wo Nico Schlotterbeck darüber philosophiert, wie schön das alles bei Borussia Dortmund ist. Das habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich bin natürlich auch Borusse mit ganzem Herzen. Ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich will das gar nicht erst sehen. Ich will den nur Fußball spielen sehen, weil er braucht mir nichts erzählen, wo ich weiß, das ist eine Marketingnummer. Das kommt halt nicht glaubwürdig rüber.
Ja.
Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja, und dann schreiben hier natürlich die Leute, ist ganz interessant, das fand ich ganz witzig, wo haben wir es denn? In der Liste der Marketingverfehlungen liegt die Schlotterbeck-Verlängerung auf gleicher Höhe mit Herthas Big City Club und die Mannschaft des DFB. Also ob ich das jetzt mit Hertha vergleichen würde, weiß ich nicht. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich fand das interessant, als dann die Mannschaftsaufstellung ausgerufen wurde von Nobby Dickel im Stadion. Da hat er dann gesagt, und mit der Nummer 4, schön, dass du deinen Vertrag verlängert hast und bei uns bleibst, bla bla bla. Und da wurde schon angefangen zu pfeifen. Ich glaube, das war halt nicht so clever. Ich weiß nicht, wer das dann zu verantworten hat, wer gesagt hat, machen wir mal so. Anstatt zu sagen, ja, wir haben schon mitbekommen, die Stimmung rund um diese Vertragsverlängerung ist nicht die allerbeste. Lass uns einfach alles so machen, ganz normal. Wir machen ein paar Fotos, wir machen natürlich eine Pressemitteilung. Wir sind vielleicht aber auch ehrlich in der Pressemitteilung und sagen, ja, es gibt eine Ausstiegsklausel. Punkt.
Ja.
Ist das gar keine Option, das so zu machen? Liegt das an den Vereinen generell, dass das Business, wie du es ja eben gesagt hast, ein Business ist? Weil ich glaube, damit könnte man ganz, ganz viel erreichen, wenn man es einfach mal anders macht als alle anderen.
Ich glaube, ich bin da voll bei dir. Weil das ist im Prinzip auch mein erster Impuls gewesen, dass ich gesagt habe, Leute, ihr habt da jetzt was hinbekommen, was logischerweise nicht Beifallsstürme auslösen kann bei den BVB-Fans. Aber ihr habt eigentlich auch, jetzt kann man über diese WM-Klausel im Sommer sicherlich nochmal gesondert sprechen, weil das ist ja quasi auch, also das ist ja schon irgendwo auch eine neue Qualität. Also normalerweise wird ja dann der Vertrag verlängert und man sagt, okay, ab nächsten Sommer, also wir reden dann vom Jahr 2027, Ausstiegsklausel, dann kann die von mir aus greifen. Aber grundsätzlich bei diesen Deals ist es einfach so, das wäre auch mein Ratschlag an die Vereine und in dem Fall an den BVB, geht damit relativ offen um, sagt einfach, das ist eine schwierige Situation, wir müssen in erster Linie hier einen wirtschaftlichen Verlust verhindern. Das ist uns dadurch gelungen und wir haben auch die Möglichkeit, einen guten, werthaltigen Spieler wie Nico Schlotterbeck möglicherweise, weil diese Ausstiegsklausel halt nur eine begrenzte Anzahl von Vereinen beinhaltet, möglicherweise tatsächlich noch eine längere Zeit bei uns in der Mannschaft zu haben. Das wäre eine nüchterne Erklärung dieses Vorgangs. Aber in diesem Geschäft, und das ist ja fast schon reflexartig, in diesem Geschäft neigen halt alle dazu, solche Entscheidungen dann immer wieder zu erhöhen, dann auch zu sagen, ja, Identifikationsfigur, um ihn herum eine neue Mannschaft. Die Spieler tun ihren Teil dann auch dazu bei. Diese Aussage von Nico Schlotterbeck in diesem Video, was der BVB dann veröffentlicht hat nach der Vertragsverlängerung, wo er dann halt sagt, ja, er will mit Borussia Dortmund Titel gewinnen, aber ich mit Borussia Dortmund Titel gewinnen gehen, dann sollte ich beim BVB bleiben. Dann muss ich nicht gucken, ob ich im Sommer noch irgendwo anders hingehe. Also das ist ein bisschen schwierig aus der, ich sage mal so, man versucht halt irgendwie, die Vereine registrieren, oh, da gibt's Unbehagen bei den Fans. Dafür könnte es Kritik geben. Und deshalb versucht der Verein, dem quasi so eine gewisse gespielte Emotionalität entgegenzusetzen. Aber das ist kontraproduktiv. Da musst du offen und ehrlich sein. Das ist das Beste. Hans-Joachim Watzke hat sich jetzt auch geäußert. Und er hat das eigentlich genauso eingeordnet, wie wir beide jetzt auch. Und das ist, finde ich, auch oder wäre der bessere Umgang mit so einer Thematik.
Ja, dann frage ich mich am Ende natürlich auch, woran liegt das, dass es nicht so gemacht wird? Also da arbeiten doch viele sehr intelligente Menschen bei Borussia Dortmund. Muss doch eigentlich klar sein, die spüren doch auch, was da im Umfeld gerade für eine Stimmung ist. Ne?
Es gibt scheinbar reflexartige Dinge in diesem Geschäft. Es ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Ich kann mich noch erinnern, ist ein paar Jahre her, Opa erzählt vom Krieg, Julian Draxler hat seinen Vertrag mit Schalke 04 verlängert. und hat dann quasi mit ansehen müssen, wie der Verein so Klein-LKWs kreuz und quer durchs Ruhrgebiet geschickt hat, wo diese Vertragsverlängerung mit ganzem Herz bis sowieso bla 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 hier gefallen. Die standen, glaube ich, sogar vor dem Westfalenstadion dann irgendwann, so wo es nur darum ging, sozusagen eine Ablösesumme zu retten, weil zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass Julian Draxler den Verein verlassen will. Ganz so schlimm war es jetzt diesmal nicht, aber die Branche tut sich manchmal schwer, richtig ehrlich zu kommunizieren. Vielleicht, weil sie so gefangen ist, auch in vermeintlichen Zwängen, es den zu glauben, es den Fans immer recht zu machen, indem man denen, sagen wir mal, eine Identifikation vorgaukelt, die, so wie das Geschäft funktioniert, einfach ab einer gewissen Größenordnung kaum möglich ist. Es wird keinen Michael Zorc mehr geben, der sein ganzes Leben nur bei einem Verein verbringt. Ist vorbei.
Nein, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist etwas, womit wir uns leider abfinden müssen. Ja? So traurig das ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, dass es so ist. Aber es ist halt nicht mehr die Gegenwart und die Realität. Also das wird eigentlich nicht passieren. Ja? Es kann auch sein, dass ein Michael Olise sagt in einem Jahr, okay, wenn jetzt Real Madrid kommt und bietet 160 Millionen, ja, dann geht er dahin. Weil das für ihn halt dann nochmal super ist. Und dann ärgern sich alle Bayern-Fans. Das ist das Gleiche in Grün. Von daher, bei Draxler war natürlich auch witzig, dass er schon in Paris war, bevor der ursprüngliche Vertrag auf Schalke abgelaufen wäre. Also das war dann auch nochmal eine ganz besondere Geschichte. Wir müssen das Ganze aber auch sportlich bewerten, nicht nur finanziell, Olli. Was bedeutet denn dieser Deal sportlich für Borussia Dortmund? Mal angenommen, ein Verein zieht im Sommer diese Klausel bei Nico Schlotterbeck. Es sollen ja drei sein, ja, Liverpool, Real Madrid und die Bayern. Naja, okay, also munkelt man. Aber unabhängig davon, was bedeutet das, wenn jetzt ein Verein im Sommer kommt, dann hat Borussia Dortmund doch ein Problem. Dann brauchen die einen neuen Spieler und zwar relativ schnell.
Das ist sicherlich so, aber ich gehe mal davon aus, dass in dem Fall gewisse Vorarbeiten schon erledigt worden sind. Das heißt, dass man zumindest irgendwie mal eine Liste hätte, die man dann abarbeiten will. Die Schwierigkeit besteht ja immer darin, bei diesen Transfers, jetzt natürlich noch besonders, weil es eine WM ist, dass die Engländer erst sehr, sehr spät sich in Bewegung setzen, die großen englischen Vereine als Beispiel, und erst danach so ein Domino-Effekt ausgelöst wird, von dem dann in dem Fall auch Vereine wie Borussia Dortmund profitieren können, weil in der Folgeentscheidung dann vielleicht ein Spieler verfügbar wird, der vorher nicht verfügbar war. Ich denke, sie machen sich Gedanken. Das ist das Risiko, dass sie da eingehen. Klar, also es ist tatsächlich so, ich habe Verständnis für die BVB-Führung, diesen Deal so abgeschlossen zu haben. Aber diese sogenannte WM-Klausel, die hat mich tatsächlich etwas schlucken lassen. Weil das kann ich schon tatsächlich einfach wegen des Zeitpunkts dann vor Probleme stellen. Bin gespannt, ob es dazu kommt, tatsächlich, wenn man so off the record spricht, halten die BVB-Verantwortlichen die Wahrscheinlichkeit eher für gering. Aber klar, du kannst es nicht ausschließen.
Jetzt behaupte ich einfach mal, ich weiß es nicht, ja? Die Klausel muss bis zum 31. Juli gezogen werden. Also sie geht ja nicht bis Ende des Transferfensters. Das ist das, was man hört. So, das ist auch ganz entscheidend, weil dann hat Borussia Dortmund ja noch Zeit. Egal wie viele Tage es sind, es ist da nicht ein Tag, zwei Tage, drei Tage, ja, sondern sie haben dann noch die Möglichkeit, und du hast ja gerade auch gesagt, sie haben dann vielleicht schon vorgearbeitet und das ist dann auch relativ wichtig. Ich möchte zu den Hörerfragen kommen, weil ich sehe, wir haben schon fast eine Stunde miteinander geplaudert und ich weiß auch nicht, was du heute noch so vorhast, weil ich gehst ja noch ein paar Tapas essen, aber da sind viele Fragen reingekommen, ja, deswegen, ich fange mal an mit so einem Entweder-Oder und du musst dich entscheiden und zwar zwischen Nico Schulz oder Marc-André Kruska.
Marc-André Kruska, super Typ.
Larry Bird oder Magic Johnson?
Oh, boah. Ich habe von der Sportart gar keine Ahnung, würde mich deshalb für Magic Johnson entscheiden.
Sehr gute Entscheidung. Matthias Reim oder Matthias Sammer? Ich weiß ja nicht, was du für Musik hörst. Ja, stimmt, beides Schlager. Ja. Matthias Sammer ist großer Schlager-Fan, ist richtig.
Ja, genau. Ja, also mit Schlager kann ich, also ich bin eher so in Heavy Metal unterwegs. Deshalb kann ich mit Schlager relativ wenig anfangen und würde dann sagen, unter diesen Umständen Matthias Sammer.
Ja, jetzt wird hier geschrieben, Torfabrik 2 oder Torfabrik 2 oder Viva Nova. Sind das Heavy Metal Bands? Ich kenne diese Bands. Sind das überhaupt Bands? Keine Ahnung.
Nochmal von vorne, bitte.
Torfabrik 2 oder Viva Nova? Kenne ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was das ist. Ich dachte, das sind wahrscheinlich Bands. Ich habe keine Ahnung.
Muss ich auch passen, weil ich bin mehr so Oldschool-Metal-Fan. Also Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead. Also von mir aus auch Metallica, Megadeth, Slayer. Aber eigentlich nichts, was danach.
Hast du mal überlegt, ob du in der Musikbranche als Journalist unterwegs sein könntest? War das vielleicht auch mal eine Überlegung, nicht immer nur Sportjournalist zu sein, sondern vielleicht auch mal was anderes zu machen?
Habe ich tatsächlich mal gemacht, aber nur ganz, ganz kurzfristig. In der Anfangsphase habe ich mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Also wir waren beides Kollegen beim Reviersport. Der hat für den Metal Hammer geschrieben. Und den habe ich begleitet, wenn er Konzerte besucht hatte und wir anschließend mit Künstlern gesprochen haben. Ich habe unter anderem einmal nach einem Konzert in Soundgarden mit Dave Lee Ross, Diamond Dave, dem legendären Sänger von Van Halen, gesprochen. War sehr interessant.
Ich bin leider nie im Soundgarden gewesen. Ja, ich komme ja ursprünglich aus Solingen. Wir sind dann immer in die Rheinrockhallen nach Köln gefahren. Ja, das war unser Soundgarden sozusagen. Ja. Aber ich habe viel Gutes und Spannendes von dieser Lokalität gehört. Da bist du also in deiner Jugend immer unterwegs gewesen. Ja,
ja, ja. Ja. Ich war viel unterwegs in meiner Jugend.
Okay, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Da kannst du uns vielleicht auch sagen, was ist der verrückteste Transfer von Borussia Dortmund in deiner Zeit als Reporter? Wo sagst du, boah, wenn ich jetzt mir nochmal vor Augen führe, wie das gelaufen ist, das ist ja eine völlig verrückte Nummer gewesen.
Eine völlig verrückte Nummer ist gewesen, beispielsweise Julio César. Julio César war ja zweimal bei Borussia Dortmund. Er ist einmal zusammen mit Andi Möller von Juventus Turin gekommen, damals in den 90ern und hatte dann ja auch maßgeblichen Anteil an Meisterschaft und Champions League Gewinn 1997. Und dann ist er ja nochmal zurückgekehrt zu Borussia Dortmund. Und ich war zufällig, da haben sie im Stadion Rote Erde trainiert. Und es hieß, das Gerücht ging um, Julio César könnte wieder zum BVB kommen. Er war, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischenzeitlich bei Werder Bremen. Und Trainer war damals Michael Skibbe. Und nach dem Training bin ich hingegangen und habe Michael Skibbe gefragt. Ich sage, Trainer, so und so, Gerücht geht um, Julio César kommt. Und Michael Skibbe hat gesagt, das könnte er ausschließen. Und das wird auch nicht. Man will die Mannschaft ja auch verjüngen. Und also sozusagen ein Plädoyer gegen diesen Transfer gehalten. Und kurz darauf erschien ein Trainingsgast, also ein Zuschauer zum Training. Ich merkte das dadurch, weil von dem Publikum, was damals Training angeschaut hat, dann vorwiegend Rentner, Beifall aufbrandete und es erschien Julio César und erklärte, er hätte gerade ein sehr gutes Gespräch mit Michael Mayer geführt und er sei zuversichtlich, dass er bald wieder für Borussia Dortmund spiele. Das fand ich sehr, sehr interessant. Wie dieser Transfer zustande gekommen ist. Und die Trainer haben ja immer das letzte Wort. Ne? So viel dazu.
Ja, genau. Nein, also was ich daran sehr witzig finde, ist dieser Applaus der Rentner, die dann einfach den Spieler gesehen haben, der daherkommt und sowas. Das ist ja heutzutage leider alles nicht mehr möglich. Aber ich finde es sehr, sehr amüsant. Hier wird gefragt, wann kommentieren wir beiden mal ein Spiel des BVB im Radio zusammen? Entweder wurde da in der Vergangenheit nicht gut zugehört oder einfach komplett was ausgeblendet. Wir haben das schon mehrfach getan. Und ich muss sagen, Olli, das ist ja jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Ja, dass Borussia Dortmund in Paris dann auch ins Champions-League-Finale eingezogen ist und auch die beiden Spiele gegen Atletico. Vielleicht kannst du einfach mal aus deiner Perspektive beschreiben, gerade bei so einer Vollreportage, dann über 90 Minuten, auch Flutlichtspiele, besondere Atmosphäre. Was bedeutet für dich, der du ja auch für Zeitung oder Fernsehen unterwegs ist, was bedeutet für dich eigentlich das Medium Radio?
Um ehrlich zu sein, ist es einfach das Geilste. Wenn du ein Live-Spiel überträgst, dann noch dazu ein besonderes Spiel, weil du hast ja jetzt Beispiele da angeführt, Champions League Viertelfinale, Champions League Halbfinale. Und wenn dann da unten auf dem Rasen noch richtig was passiert, du lässt dich komplett auf das Spiel ein, du lässt dich komplett auf die Stimmung in dem Stadion ein. Du hast die Möglichkeit, jetzt beispielsweise auch anders als im Fernsehen kommentierst du ja. Das heißt, der Zuschauer, der hat ja das Bild und da kannst du jetzt nicht besonders bildhaft selber sprechen. Das würde als störend empfunden werden. Dann haben wir diese Reaktion, ja, der soll doch mal die Klappe halten. Aber wenn du Radio machst, bist du derjenige, der mit deiner Sprache in den Köpfen der Zuhörer Bilder erzeugen kann. Das macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß.
Ich kann auch sagen, dass es mir damals extrem viel Spaß gemacht hat. Es war natürlich auch historisch, weil Borussia Dortmund ins Finale gekommen ist. Aber die Atmosphäre, auch bei dem Hinspiel in Madrid, in diesem Metropolitana, das ist ein sensationelles Stadion. Wie die Hymne gesungen haben, das Ganze drumherum. Jetzt, wo sie gestern gespielt haben, zu Hause gegen den FC Barcelona, habe ich dann auch nicht alleine geguckt und habe immer wieder gesagt, dieses Stadion, finde ich, dafür, dass das ja auch relativ neu ist, haben sie sensationell konstruiert. Also da ist eine Energie drin. Das hat mir ganz besonders Spaß gemacht. Also das 4-2 natürlich dann im Rückspiel war auch nochmal sensationell. Und ja, also ich kann
ich
auch
liebe
sagen.
Heimspiele von Atletico Madrid. Also ja. Ganz ehrlich, ich bin kleiner Fan dieses Vereins, weil die Atmosphäre, die da kreiert wird und wo man wirklich das Gefühl hat, auch wenn da natürlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg, wie bei jeder anderen Mannschaft auch, die Spieler immer wieder ausgetauscht werden. Die Spieler haben auch so eine Corporate Identity. Die rennen sich in jedem Spiel die Lunge aus dem Leib, die gehen bis an ihre Grenze. Dafür sorgt schon der verrückte Diego Simeone. Ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Spiel von Atletico Madrid zu sehen, zu kommentieren. Am besten dann natürlich auch noch ein Heimspiel.
Warst du, also wirst du wahrscheinlich im alten Vicente Calderón mal gewesen sein?
Ja, dieses Stadion ist quasi drei Viertel unüberdacht. Liegt mitten in Madrid, in der Südstadt, da wo Atletico auch beheimatet ist. Die besondere Kuriosität dieses Stadions war es, dass unter der Haupttribüne quasi so eine Art Schnellstraße, Stadtautobahn hergeht. Wahnsinn. Das schießt ja natürlich irgendwann an seine Grenzen, aber auch dieses Stadion war, habe ich bei den 90ern mit dem BVB mal da. Auch dieses Stadion hatte. Ich war skeptisch, als sie umgezogen sind, da ins Wanda Metropolitano, weil das halt komplett an der anderen Seite der Stadt liegt, relativ weit draußen. Aber sie haben es irgendwie geschafft, diesen Geist, diesen Spirit in dieses Stadion mitzuziehen.
Ja, da fährt auch die U-Bahn direkt bis zum Stadion. Das heißt, die Anbindung ist relativ gut. Ja, also ich habe nur fantastische Erinnerungen an diese Tage in Madrid. Das war ganz, ganz speziell und ganz sensationell. Hast du mal länger auch über einen anderen Verein so intensiv berichtet, über Borussia Dortmund? Auch eine Frage, die hier gestellt wird.
Also ich glaube, so intensiv wie über Borussia Dortmund nicht, aber ich kümmere mich ja tatsächlich immer um viele Vereine. Und ich muss auch schon sagen, ich habe natürlich gerade in diesen 10er-Jahren, wo der FC Schalke 04 regelmäßig Champions League gespielt hat, habe ich intensiv Schalke, weil ich meine, Schalke ist ein Verein, der ist wie gemacht für Sportjournalisten oder war zumindest.
Allerdings.
Zeit, mit diesen ganzen personellen und Trainerwechseln und Theater hier, Theater da. Also, die haben schon auch einige Lebenszeit abgezogen von mir.
Die Schalker. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die werden mir jetzt hinterher Nachrichten schreiben. Schönen Gruß an der Stelle unter anderem an Markus, der immer sagt, bitte erwähne diesen Namen nicht, nenne auch die Stadt nicht. Ja? Das ist ganz, ganz schlecht. Ich kriege dann immer Gänsehaut
und
muss mich aufregen.
Ja,
gut, aber klar, ich wusste ja, dass diese Antwort so ausfallen könnte. Deswegen, hier wird übrigens gefragt, ob du dich noch an den Bademantel, ob du den Bademantel von 95 noch hast.
Oh, das ist eine leicht peinliche Geschichte. Nein, ich habe ihn nicht mehr. Muss mal kurz ein bisschen ausholen. 1995 hat ein geschätzter Kollege Klaus Fiedler ein Feature gemacht über den Tag, bevor Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Das heißt, wir reden von dem letzten Spieltag der Saison 94-95. BVB spielt zu Hause gegen den HSV. Und er hat quasi angefangen zu drehen, wie, was weiß ich, morgens die Straßenreinigung durch das noch leere Dortmund fährt, wie dann die ersten Bäckereien öffneten, und brauchte dann noch einige Bilder, wie beispielsweise ein Reporter, ich habe ja das Spiel für Radio 91.2 damals übertragen, wie ein Reporter quasi sich auf das Spiel vorbereitet und ist dann auf die Idee gekommen, er könnte doch einfach mal filmen und auch zeigen, wie ich morgens aufstehe und mir einen Kaffee mache. Und ich stehe dann tatsächlich in einem Bademantel in meiner Küche und befülle meine Kaffeemaschine. Das sieht ziemlich bescheuert aus.
Hast du die Aufnahme noch? Gibt's das
also
noch?
Also Junge brauchte das Geld, ich weiß es nicht. Irgendwann vor ein paar Jahren bin ich nochmal drauf angesprochen worden, da habe ich es mal gegoogelt und da habe ich tatsächlich noch einen Schnipsel bei YouTube gefunden, aber ich weiß nicht, ob es das mittlerweile noch gibt.
Oh, da werde ich natürlich gleich mal Ausschau halten. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Hier kommt was anderes, es befriedigt meine Leidenschaft, weil ich früher immer Panini-Alben gesammelt habe. Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das als kleines Kind auch gemacht hast oder als Teenager sogar noch.
Ja.
Ja. Hier wird nämlich gefragt, soll ich nochmal Panini sammeln und Geld für 900 Bilder ausgeben oder war es das nach 40 Jahren und ob wir sammeln? Also wir beide sammeln nicht mehr. Ich glaube, ne, die Antwort kann ich schon vorwegnehmen. Aber sollen wir ihm jetzt nochmal raten, nach 40 Jahren nochmal ein WM-Album zu sammeln oder das anders zu machen und einfach nur diese Bücher zu kaufen? Es gibt ja Bücher mittlerweile, wo dann die fertigen Alben drin sind. Ne?
Die Frage ist immer mit dem Sammeln, wenn ich mich richtig entsinne, was mit das Tollste, weil der spezielle Reiz bei dem Sammeln war halt die Tauscherei dann. Das heißt, dass du über den Schulhof dann geflitzt bist und geguckt hast, wer kann dir einen Spieler geben, den du noch nicht hattest und so weiter. Und im zunehmenden Alter wird es natürlich immer schwieriger, sagen wir mal, und die Wege werden immer länger, um Leute zu kontaktieren, mit denen man tauscht. Das war für mich immer der spezielle Reiz. Deshalb weiß ich nicht, so ein Buch, wo das alles schon fertig gesammelt ist, zu kaufen.
Ja, das Problem ist, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich denke, du bist
letzte
auch selten
Woche
auf dem Schulhof.
Letzte Woche vorzeitig entlassen worden, ja.
Ja, okay. Was hast du für eine Abschlussnote auf dem Zeugnis bekommen im Schnitt?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Okay, alles klar. Ist vielleicht auch besser so. Ich möchte zum Ende kommen. Ich freue mich erstmal, dass du mir so lange auch wieder zur Verfügung gestanden hast und so. Ich könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Einige Hörerfragen haben wir im Laufe der Sendung durch die Themen, die wir besprochen haben, schon beantwortet. Zwei, drei möchte ich aber dann doch schon noch mit reinnehmen. Hier wird zum Beispiel gefragt, musste Sebastian Kehl auch deswegen gehen, weil er Schlotterbeck die WM-Klausel zugesagt hatte. Es wird gemunkelt und Nils konnte dann, also Nils Ole Boog, ja, der konnte dann nicht mehr zurückrudern.
Also das weiß ich natürlich nicht mit Bestimmtheit, glaube ich nicht. Was ich gehört habe, soll Sebastian Kehl ein entschiedener Gegner dieser WM-Klausel gewesen sein. Das ist das, was ich gehört habe. Aber wie gesagt, ich saß jetzt auch nicht dabei.
Hast du denn schon den Nico Schlotterbeck Sonderflock geholt? Wird hier auch gefragt.
Ich bin über ihn tatsächlich gestolpert, über den Nico Schlotterbeck Sonderflock. Ich war schon ein bisschen verwundert, dass man, also der Schlotterbeck Sonderflock, den gab es dann einmal. Und es gibt ja auch einen Julian Brandt Sonderflock. Der ist zeitgleich auch nochmal veröffentlicht worden. Also ein Sonderflock eines Spielers, der ja nur noch ein paar Wochen für Borussia Dortmund spielt. Aber du, da sind
redest
wir wieder.
Redest du jetzt von Brandt oder von Schlotterbeck? Ich bin mir da nämlich
Brandt,
nicht so sicher.
Brandt,
ja, ich weiß
Brandt,
schon. Wollte Brandt. Nur nochmal nachfragen.
Ja, du, ja, hundertprozentig kann man es bei Schlotterbeck ja auch nicht ausschließen. Aber da sieht man mal wieder diese ganze Widersprüchlichkeit dieses Geschäfts. Ne? Also du musst es vielleicht auch vermarkten auf eine gewisse Art und Weise und ja, so kommt das dann dazu. Der Spieler wird ausgepfiffen für diese Vereinbarung, aber der Verein, wie gesagt, bringt einen Sonderflock raus. Ne? Das ist in sich ein klein wenig widersprüchlich.
Ja, finde ich auch. Das zielt aber zurück auf das, was wir eben besprochen haben. Ja, mehr Authentizität ist vielleicht manchmal die bessere Idee, weil es auch besser ankommt bei den Leuten und vielleicht auch ein bisschen Nahbarkeit wieder kreieren würde. Ich glaube, dass das auch nicht so schlecht wäre. Ich erwarte eine Rekordausgabe, wenn ihr beiden zusammen aufnehmt und freue mich drauf. Hier wird von einer Legende gesprochen, ja, dann von einem Gesicht des Ruhrgebiets. Also ich meine, das ist ja unglaublich. Olli, wie lange möchtest du den Job eigentlich noch machen? Also ein paar Jährchen hast du ja noch vor dir, oder? Weil ich habe den Eindruck, du verlierst den Spaß nicht. Also das ist das Schöne, weil es gibt vielleicht auch Phasen in so einem Journalistenleben, wo man sagt, das ist nicht mehr so wie früher. Und natürlich hat sich viel verändert. Und ich glaube, nicht immer hat sich alles zum Guten verändert. Aber das ist jetzt mal egal. Aber ich habe bei dir den Eindruck, du hast nach wie vor eine sehr hohe Leidenschaft und sehr viel Spaß daran.
Ja, also wobei das schon so ist, dass du natürlich auch Momente zwischendurch hast, wo du sagst, ich könnte eigentlich jetzt auch mal ein Wochenende ohne Fußball gut vertragen, keine Frage. Und natürlich gibt's auch Frustmomente, wenn du, was weiß ich, von mir als Gesprächspartnern hinterherläufst und immer wieder vertröstet wirst. Aber ich sag mir immer, in welchem Job gibt's keine Frustmomente zwischendurch und ja, es macht mir nach wie vor Spaß und spätestens dann, wenn ich ins Stadion sehe und wenn ich ein geiles Spiel sehe in einer tollen Atmosphäre, dann bin ich on fire und solange das so ist, will ich das auch noch gerne machen weiter.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich und ich möchte darauf hinweisen, auch Olli ist in einem eigenen Podcast zu Borussia Dortmund unterwegs. Ja. Ja, bei Sport1 gibt es die Dortmund-Woche mit Manni Sedelbauer zusammen. Auch ein sehr netter, geschätzter Kollege, wie ich finde. Und der zuletzt ja zum Beispiel im Doppelpass mit dabei war. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Da werden vielleicht nochmal andere Dinge besprochen. Oder gibt es vielleicht auch von Manni nochmal eine andere Meinung, wie auch immer. Für mich ist das auch überhaupt gar kein Thema. Das ist keine Konkurrenz, sondern es ist eine Vielfalt an Angeboten. So. Sehe ich das, ja? Also ist überhaupt gar kein Problem. Und deswegen nochmal danke für deine Zeit, Olli. Vielleicht sehen wir uns in dieser Saison nochmal und ich würde mich freuen. Vielleicht gehen wir demnächst einfach mal ein paar Tapas im Andalusia essen. Ja?
Das können wir gerne machen.
Ja, da freue ich mich. Okay,
dann kann ich dir gute Tipps geben.
Ja, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall für spanisches Essen sehr zu haben. Danke an euch da draußen. Nochmal der Hinweis auf schwarzgelberunde.de vorbeizuschauen. Nächste Woche ist übrigens wieder ein Kollege zu Gast, der im täglichen BVB-Journalismus mit dabei ist. So viel kann ich euch schon verraten. Also, bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss.